NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Anna Lubeckmann. Hallo. Seit etwa einer Woche hängt die bunte Regenbogenfahne am Hamburger Rathaus. Und seit heute Mittag feiert die Pride Week ihren Höhepunkt. Die Christopher Street Day Parade zieht durch Hamburg und ersten Schätzungen der Polizei zufolge sind mindestens 70.000 Menschen dem Aufruf des Vereins Hamburg Pride zur CSD-Demo gefolgt. Sie wollen ein Zeichen für Vielfalt und für Toleranz in der Gesellschaft setzen. Unser Reporter Carsten Siekund ist vor Ort.
Nach und nach erreichen die über 60 Partytrucks ihr Ziel an der Lombardsbrücke. Vereine, Parteien und Unternehmen feiern zusammen mit vielen 10.000 Menschen am Wegesrand und betonen dabei auch immer wieder ihre politischen Anliegen.
Ja, wir wollen für uns einstehen, ne? Also wir müssen gerade in dieser politischen Zeit Farbe zeigen.
Weil meine Tochter und ihre Freundin, also meine Schwiegertochter, ja, gay sind. Und dann ist das für mich natürlich ein Anliegen, auch mitzulaufen, ne? Wir machen das jetzt das vierte Jahr. Und die Stimmung ist immer fantastisch, die Leute sind fantastisch. Einfach schön.
Naja, also gerade heutzutage, wo es irgendwie gefühlt immer mehr wieder auch in die falsche Richtung geht, würde ich sagen, gerade heute sollte man da einfach auch Präsenz zeigen und sagen, nee, so nicht. Ne? Und wir sind mehr, wir sind einfach viel mehr. Und trotzdem werden die dagegen sind, immer lauter irgendwie.
Genau, wir entwickeln uns leider zurück, auch in Deutschland und in vielen Nachbarländern erst recht. Und deshalb bin ich heute hier.
Erstmals führt die CSD-Parade nicht durch die enge, lange Reihe, sondern durch den wesentlich breiteren Steindamm. Damit die vielen muslimischen Menschen, die dort leben, die Parade nicht als Provokation empfinden, hatte es im Vorfeld jede Menge Gespräche gegeben zwischen den Organisatoren der Parade und den muslimischen Gemeinden. Und nach der Parade wird weiter gefeiert auf einem großen Partyareal am Jungfernstieg und auf dem Rathausmarkt.
Zehntausende feiern heute also bei der CSD-Demo in Hamburg. Und heute ist der letzte Tag auf dem Wacken Open Air in Schleswig-Holstein. Das heißt einmal noch Headbangen, Matschparty und harte Gitarren. Außerdem hat der Vorverkauf für 2026, also für nächstes Jahr, begonnen. Zeit für eine erste Bilanz. Vineta Richter mit den Details.
Die Gründer des Wacken-Festivals, Thomas Jensen und Holger Hübner, sind natürlich zufrieden. Die Stimmung sei mega. Auch die Polizei und der Rettungsdienst ziehen eine positive Bilanz. Im Vergleich zum Vorjahr hätten sich die Straftaten halbiert. Es gab 68. Auch die Sanitäter hatten weniger zu tun als im vergangenen Jahr. Für die Abreise stehen 30 Trecker bereit, um die Festivalgäste bei Bedarf aus dem Schlamm zu ziehen. Daniel Schlatter, der Veranstaltungsleiter, appelliert aber an die Fans, es zunächst selbst zu versuchen. Jeder Traktoreinsatz zerstöre den Boden. Diese sind nötig geworden, weil es allein am Mittwoch, dem ersten Tag des Festivals, so viel geregnet hat wie sonst in 14 Tagen im Juli. Und auch an den folgenden Tagen gab es immer wieder starke Schauer. Deshalb mussten dieses Jahr insgesamt 300.000 Kubikmeter Hackschnitzel auf dem Gelände verteilt werden. Normalerweise sind es 600. Zum Abschluss des Festivals gab es schon einen kleinen Vorgeschmack aufs nächste Jahr. 10.000 Tickets bot der Veranstalter bereits für Wacken 2026 an. Sie waren binnen weniger Stunden bereits verkauft.
Für viele Pendler und Reisende bei uns im Norden werden die geplanten Bahnfahrten in den kommenden 9 Monaten wohl ganz schön kräftezehrend und auch zeitraubend. Seit gestern Abend ist die Schiene zwischen Hamburg und Berlin über Ludwigslust dicht. Die Strecke wird jetzt generalsaniert. Von der Bahn heißt es, 165 Kilometer Gleise werden ausgetauscht, fast 250 Weichen erneuert, diverse Stellwerke und auch 28 Bahnhöfe sollen saniert werden. Eine ganze Menge. Und für Fahrgäste heißt das vor allem eines, sich umstellen zu müssen. Große Umwege und auch Busersatzverkehr gehören nun dazu. Und darüber hat meine Kollegin Nicole Dienemann mit Michael Drews gesprochen. Er ist der Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Mecklenburg-Vorpommern. Und zunächst ging es um die Frage, wie groß sind denn seiner Einschätzung nach die Auswirkungen für die Reisenden, die jetzt unterwegs sind?
Ja, also die Auswirkungen sind doch schon beträchtlich. Man muss ja bedenken, das ist jetzt ja nicht einfach nur die Strecke Berlin-Hamburg gesperrt, sondern es müssen ja auch Umleitungen gefahren werden, was den Fernverkehr angeht, was den Güterverkehr angeht. Und es braucht natürlich auch Umleitungsstrecken da, wo noch gefahren wird, mit dem SPNV beispielsweise, also im Regionalverkehr gefahren werden kann. Einfach nur ein Beispiel, wer von Rostock nach Hamburg will, der müsste jetzt eben halt erstmal nach Bad Klein fahren, dann dort umsteigen, dann wieder bis Lübeck fahren, dort nochmal umsteigen und dann kann er direkt nach Hamburg fahren. Also es ist schon etwas mehr zeitlicher Aufwand und auch vor allen Dingen, was das Umsteigen angeht, eine Umstellung der Fahrgäste erforderlich.
Jetzt ist ja Wochenende, da macht das vielleicht nicht so einen Riesenunterschied. Das ganze Ausmaß wird ja dann erst am Montag sichtbar werden, wenn die Pendler betroffen sind. Was erwarten Sie dann für die Fahrgäste?
Ja, für die Pendler ist es natürlich auch eine besondere Herausforderung. Für viele Pendler werden sich die Fahrzeiten verdoppeln. Wenn wir beispielsweise mal zwischen Schwerin und Hamburg schauen, da konnte man bisher mit einem ICE in gut einer Stunde zwischen beiden Städten unterwegs sein. Das wird jetzt leider nicht mehr in der kurzen Zeit möglich sein. Man wird etwas mehr als 2 Stunden schon einplanen müssen. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo die Pendler in Hamburg hinwollen. Und das Ganze ist natürlich dann auch bei der Rückfahrt wieder zu berücksichtigen. Also es wird für viele Leute ein relativ langer Tag dann nächste Woche werden.
Viele Bahnreisende haben uns gesagt, ja, die Sanierung muss sein, verstehen wir. Aber als komplette Sperrung über 9 Monate, das finden viele zu lang. Und dann wird die Bahn ja das wirklich umfangreiche Sanierungspaket mit neuer Signaltechnik und neuen Ausweichstellen ja nicht umsetzen. Also topmodern wird die Strecke dann auch nach diesen 9 Monaten nicht sein. Wie beurteilen Sie aus Fahrgastperspektive dieses Konzept?
Das ist sicherlich nicht ganz gut aus Fahrgastsicht jetzt mit der Umsetzung angegangen. Der Einbau des ETCS, also dieses Zugsicherungssystems, war ja ursprünglich für die ganze Strecke vorgesehen. Das wird es jetzt also nicht in der Form geben. Was bedeuten wird, dass zu einem späteren Zeitpunkt nochmal weitere Sperrungen auch kommen werden müssen. Und teilweise hat man bei der Infrastruktur zum Beispiel in Wittenberge einen zusätzlichen Bahnsteig vorgesehen. Das wäre eine Voraussetzung, dass man auch eine Lücke schließen könnte. Also heute sind die Regionalzüge zwischen Wittenberge und Ludwigslust nur alle 2 Stunden unterwegs. Man hätte diese Lücke schließen können, wenn gleich mit dieser Generalsanierung auch das ETCS umgesetzt worden wäre. Also nur der Bahnsteig alleine nützt nicht viel.
Sagt Michael Drews, der Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn in Mecklenburg-Vorpommern, hier auf NDR Info zur 9-monatigen Generalsanierung auf der Strecke Hamburg-Berlin. Und alle Infos dazu, etwa Details zum Busersatzverkehr, die finden Sie bei uns unter ndr.de/Bahnsperrung. Und von der Generalsanierung bei der Bahn geht es für uns jetzt thematisch mit der Generalsanierung eines bekannten deutschen Segelschulschiffs weiter. Die Rede ist von der Greif. Sie wird auf der Volkswerft in Stralsund saniert und es geht sichtbar voran. Jetzt wurde ein Etappensieg vermeldet. Arbeiter haben nun den ersten Mast auf dem überholten Schiffsrumpf gesetzt. Robert Schubert mit den Einzelheiten.
Der Fockmast ist der vordere der beiden Masten der 74 Jahre alten Schonabrig, der an Bord gehoben und verschweißt wurde. Nun wird er mit starken Drähten am Schiff verspannt, damit er auch bei Wind und Wetter fest an Deck steht. Auch das Bugspriet ist bereits angebracht. Das ist die Verlängerung des Schiffes nach vorn, an dem die Vorsegel gehisst werden. Auch ein Teil der neuen Decksaufbauten aus Aluminium ist bereits fertig. Der Zeitplan der Sanierung hatte sich nach der Pleite der Vosenwerft um mehrere Monate verzögert. Die Stadt als Eigentümerin des Schiffes plant, die Greif noch in diesem Jahr auszudocken und dann weiter auszurüsten, mit moderner Navigationstechnik, Heizung und Sanitär sowie der gesamten Elektrik.
Das war kein gutes Spargeljahr. In Niedersachsen ist die Ernte dieses Mal besonders schlecht ausgefallen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Ursächlich ist wohl das Wetter, erklärt unsere Reporterin in Hannover, Sophie Mühlmann.
Erst zu trocken, dann zu viele Regenschauer, das hat dem Spargel nicht gut getan. Mit nicht mal 20.000 Tonnen war es die niedrigste Ernte seit 2006, sagt das Landesamt für Statistik. Aber das ist nicht der einzige Grund. Spargel ist sehr arbeitsaufwendig, weil die kostbaren Stangen größtenteils mit der Hand geerntet werden. Deshalb fallen die Lohnkosten hier so stark ins Gewicht. Die machen fast 2/3 der Produktionskosten aus, erklärt Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargelbauer. Und weil mit steigenden Löhnen auch der Spargel teurer wird und immer weniger Menschen bereit sind, diese Preise zu bezahlen, reduzieren die Bauern oft die Anbaufläche. Lohnt sich einfach nicht mehr. Einige Spargelfelder wurden nicht mal abgeerntet in dieser Saison wegen Arbeitskräftemangel und eben sinkender Nachfrage. Der Spargel aus Peru oder auch aus Italien, wo es gar keinen Mindestlohn gibt, sei im Supermarktregal einfach billiger, sagt Eickhorst. Aber trotz des Rückgangs stammt weiterhin knapp 1/5 des deutschen Spargels aus Niedersachsen.
Zu Beginn der Pandemie waren sie ein seltenes Gut und die Beschaffung sehr kompliziert. Und schnell hieß es von den Verantwortlichen, um für künftige Katastrophen besser vorbereitet zu sein, seien Vorräte nötig. Jetzt liegen in Mecklenburg-Vorpommern 2,7 Millionen Corona-Schutzmasken im Lager des Landeskatastrophenschutzes, die bald ihre Mindesthaltbarkeit verlieren. Ramon Gerwin mit den Hintergründen.
Nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin sind die meisten Masken nur noch bis Oktober haltbar. Dann läuft das Mindesthaltbarkeitsdatum ab. Es werde geprüft, ob die Masken kurzfristig noch verwendet werden können, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Andernfalls müssten sie wohl entsorgt werden. Wie viele Masken in der Vergangenheit bereits vernichtet wurden, ist unklar. Der Aufwand für eine vollständige Übersicht sei zu groß. Auch der aktuelle Wert der gelagerten Masken lasse sich nicht beziffern, da sie zu unterschiedlichen Zeiten und Preisen beschafft wurden. Schutzmasken gelten nach Ablauf als weniger wirksam, weil sich Material und Schutzfunktionen mit der Zeit verschlechtern können.
Die besten Ideen, die entstehen ja oft in gemütlicher Atmosphäre, bei dem ein oder anderen Getränk in einer Bar oder einem Café. Diesen Austausch möchte die Stadt Oldenburg für sich nutzen und hat nun eine neue Idee ins Leben gerufen. Per QR-Code auf einem Bierdeckel seine Gedanken teilen und so mehr Bürgerbeteiligung erreichen. Das sind die sogenannten Oldenburger Deckel. Pascal Klug hat sich die mal angesehen.
Dankeschön. Einmal für dich. Bitteschön.
Danke. Was braucht es, damit sich in Oldenburg alle willkommen fühlen?
Oh. Das kann man scannen.
Ja, machen wir auf. Ja.
Bierdeckel schnappen, losschnacken, das ist das Motto der interaktiven bunten Untersetzer. In Oldenburger Kneipen, Bars und Restaurants liegen sie aus. Per aufgedrucktem QR-Code gelangen die Gäste dann direkt auf die Webseite der Stadtverwaltung. Hier können sie ihre Meinung und Ideen mitteilen. Bürgeraustausch mal ganz anders. Daniela Janssen von der Stadtverwaltung hat zusammen mit ihrem Team die Pappdeckel designt, mit einem wichtigen Hintergedanken.
Ziel ist es ja, dass Menschen miteinander in den Austausch kommen. Und wir schneiden eben Themen an, die die Menschen im Alltag abholen sollen. Und wir brauchen eben diese Meinung, die wir sonst eben nicht erfahren würden. Und dann nimmt man sich eben einen Deckel. Im besten Fall findet man die Frage und das Thema spannend und man kann sich austauschen mit seinem Kumpel oder mit seiner Freundin. Und dann kann man den QR-Code einscannen. Dann landet man auf unserer digitalen Partizipationsplattform, gelangt zu einer kurzen Befragung und kann dann eben die Fragen beantworten.
Dinge bereden, die sonst oft unter den Tisch fallen, aber vor allem auch niedrigschwellig mit der Stadt in den Austausch kommen. Direkt aus der Kneipe heraus. Ella Donko Schneider und ihre beiden Freundinnen sind heute zum Cocktailtrinken in einer Oldenburger Bar unterwegs. Auch hier liegen die Bierdeckel.
Ja. Hier kannst du, was bedeutet Vielfalt für dich? Und dann kannst du die,
ja, perfekt,
die Frage beantworten.
Also, sag mal, das ist voll cool.
So eine tiefe Frage eigentlich, weil voll. Jeder interpretiert das ja auch anders. Ne?
Ja.
Vielleicht auch, dass die Stadt auch mal die Perspektive junger Leute mitbekommt. Du hast ja auch sonst kein Mittel, überhaupt an die Stadt ranzukommen. Und dadurch, durch diese Bierdeckel-Aktion, kann man das schnell der Stadt mitteilen. Vielleicht regt das auch neue Ideen an, vielleicht, die man mitbringen kann.
Denn gute Vorschläge könnten es so unter Umständen sogar bis in die Stadtgremien schaffen und damit zukünftig ein klein wenig die Stadt verändern, ohne großen Aufwand. Im Februar hat Daniela Janssen die ersten interaktiven Bierdeckel verteilt mit Fragen wie: Was bedeutet Mitbestimmen für dich? Oder warum findest du Oldenburg lebenswert? Die jetzige Edition dreht sich vor allem um Vielfalt in der Stadt.
Also die landen bei uns und wir werten sie eben aus, wollen das dann alles strukturieren und müssen dann natürlich auch schauen, wie wirksam ist das Ganze. Man muss jetzt sagen, dass wir noch nicht so viele Rückmeldungen haben, aber wir glauben ganz fest an die Idee, weil es eben ein Konzept ist, das muss sich wahrscheinlich erstmal etablieren.
Das jedenfalls legten Forschende der Uni Osnabrück bereits vor knapp 10 Jahren nahe. Sie sagten, Bürgerbeteiligung könnte Vertrauen in die Kommunalpolitik fördern, politisch Desinteressierte zur Teilnahme anregen. Allerdings brauche man dafür einen langen Atem. Wie langfristig die Oldenburger Deckel in den Kneipen und Bars der Stadt ausliegen werden, ist noch unklar. In den kommenden Wochen sollen aber weitere verteilt werden. Denn die rund 1000 reichen nicht aus, sagt Daniela Janssen von der Stadtverwaltung. Sich untereinander mal über tiefgründigere Themen beim Partyabend zu unterhalten und gleichzeitig vielleicht die Stadt zu verändern. Konstruktiv und neu. Übrigens für ganz Niedersachsen.
Per Bierdeckel zu mehr Bürgerbeteiligung. Pascal Klug über die Oldenburger Deckel. Nachrichten für Kinder, die gibt es hier bei NDR Info eigentlich immer sonnabends um diese Zeit. Im Moment sind die aber in den Sommerferien, wie die Kinder in Norddeutschland ja auch. Dafür gibt es aber ein spannendes Sommerferienprogramm von Mikado. Jede Woche stellen wir eine berühmte Persönlichkeit vor und geben auch Einblicke in ihre oder seine Kindheit. In dieser Woche zum Beispiel den Tänzer Rudolf